Dieses Lied hat sowas auf der einen Seite Schweres und auf der anderen Seite Triumphierendes. Es singt sich natürlich in Zeiten, wo es einem gut geht, leicht. Aber es singt sich erstaunlicherweise auch dann, wenn es einem nicht so gut geht. Unser Predigtext, den wir heute haben, der steht im Umfeld von der großen Thematik der vergehenden Welt und des kommenden Gottes. Und den Jüngern damals, die mit Jesus unterwegs waren, wurde es immer banger. Der Jesus hat geredet von dem, was alles kommen wird, und es klang alles nicht so wirklich gut. Ja, er spricht davon, dass er sterben muss. Da wird es ihnen schon ganz unwohl. Er spricht davon, dass die Welt in allerlei Schrecken fallen wird, ehe Gottes neues Reich kommt, und es viele am Glauben hadern und Schwierigkeiten haben werden. Und dass es wie bei Not Feuer und Schwefel vom Himmel regnen kann und sowas. Es ist nicht unbedingt eine Botschaft zum Ha, sondern eher eine zum Uweia. Wie wird das werden? Schaffen wir das? Und die christliche Gemeinde durch die Jahrtausende, muss man inzwischen ja sagen, Jahrhunderte sind es ja gar nicht mehr alleine, ja, ringt auch immer wieder mit denen, wenn Zeiten kommen, wenn es schwer ist. Wenn man Christen in Nordkorea fragen würde, ja, die sind da mittendrin aus ihrer Sicht. Während wir hier, naja, immer noch ganz gemütlich eigentlich in unseren Häusern sitzen und uns das nicht so alles bedroht. Nur manchmal spürt man am Horizont Dinge und manchmal schlägt das Leben hinein, auch bei uns. Und wir merken, es ist schwierig. In das alles hinein sagt Jesus dann ein Gleichnis. Lukas 18, die Verse 1, folgende. Ich lese uns die jetzt einfach. Er sagte ihnen aber ein Gleichnis darüber, dass sie allezeit beten und nicht nachlassen sollen. Und sprach, jetzt muss ich Ihnen ehrlich sagen, kommt eines der ungewöhnlichsten Gleichnisse, die ich kenne. Es war ein Richter in einer Stadt. Der fürchtete sich nicht vor Gott und scheute sich vor keinem Menschen. Es war aber eine Witwe in derselben Stadt. Die kam zu ihm und sprach, schaffe mir Recht gegen meinen Widersacher. Und er wollte lange nicht. Danach aber dachte er bei sich selbst, wenn ich mich schon vor Gott nicht fürchte, noch vor keinem Menschen scheue, will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen. Damit sie nicht zuletzt komme und mir ins Gesicht schlage. Da sprach der Herr, hört, was der ungerechte Richter sagt. Sollte Gott nicht auch Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte er es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Doch, wenn der Menschensohn kommen wird, meinst du, er werde Glauben finden auf Erden? Segne uns dein Wort, Meister. Amen.
Amen.
Das sind unglaubliche Vergleiche. Ich würde mich nicht trauen, wie dieser Jesus von Gott spricht, von Gott zu sprechen. Und ich würde mich auch nicht trauen, so von ihnen als Betende zu sprechen. Der Beter ist hier im Grunde eine quengende, immer rummachende Witwe. Erinnert mich ein bisschen an ein quengendes Kind, das etwas unbedingt will und will und will und nicht aufhört und nervt und nervt und nervt. Und Gott wird verglichen dem Gleichnis mit einem ungerechten Richter. Da sträubt sich was in mir. Wollen wir es mal genauer anschauen, was Jesus hier für eine seltsame Bildsprache wählt, eine, die uns eigentlich gar nicht so eingeht. Als erstes lernen wir mal von der Witwe. Man könnte die gesamte Zusammenfassung der Witwe beschreiben mit zwei Worten, bleib dran. Beim Beten, bleib dran. Sei ein quengendes Kind des Vaters, wenn es darum geht, Recht bei Gott einzufordern. Aber schauen wir es genauer an, wie war denn das im Orient? Ich habe in den Kommentaren einen Bericht gefunden von einem englischen Reisenden, der vor 200 Jahren eine Gerichtsverhandlung im Orient miterlebt hat. Und eigentlich hat sich im Orient gar nicht so viel verändert. Da saß in der Nähe des Tors der Kadi, der Richter, und er saß da auf Kissen, gemütlich gebeugt, weil es ging ihm ja gut, als Richter verdiente man nicht schlecht in jener Zeit, heute auch noch. Das ist kein schlechter Verdienst, aber heute hoffentlich staatlich und nicht privat abgesichert. Denn er war privat abgesichert. Das hieß, da waren seine Schreiber und seine Unterstützer zur Rechten und zur Linken und die hielten immer so die Hand auf. Also jeder, der ihm recht wollte, legte da ein bisschen Geld rein. Und wer am meisten Geld reinlegte, kam zuerst dran. Und wer kein Geld legte, kam zuletzt dran oder an diesem Tag gar nicht. Morgen ist der Richter ja wieder da. Oder übermorgen, wenn er einen Tag Pause braucht nach dem anstrengenden Richten. Wir müssen auch orientalische Gemütlichkeit im Blick haben. Es geht dort nicht so wie bei uns Deutschen alles auf die Minute. Man hat Zeit. Viel Zeit. Und so kommt dann einer nach dem anderen vor, bringt sein Recht vor und der Richter entscheidet. Wenn es ein guter Richter ist, entscheidet er nach Recht und Gesetz und Weisheit. Wenn es ein schlechter Richter ist, entscheidet er nach Geld und Bezahlung. Das war so. Da gab es ja eine Möglichkeit. Je mehr Geld man gab, desto eher bekam man Recht. Man musste dann nur ausrechnen, ob sich das noch lohnte, Recht zu bekommen oder nicht. Die Witwe, die hier kommt, ist eine Frau, wir wissen nicht wie alt, die Mädchen damals haben schon mit 13 oder 14 geheiratet oft. Das heißt, man konnte auch schon auch als 18 sein als Witwe, weil man kann auch den Mann sehr früh verlieren. Es konnte eine junge Frau sein oder eine alte Frau sein, völlig offen. Da kommt eine Frau daher, Witwe, in der schlechtesten Rechtslage, die es gab. Du kannst, das kann man so sagen, man hat eigentlich die schlechteste Rechtslage in der alten Welt, wenn man als Frau war man sowieso benachteiligt. Und wenn man dann als Frau nicht mal einen Mann hinter sich hatte, war man doppelt benachteiligt. Und wenn man meistens als Witwe auch nicht viel Geld hatte, war man zu dritten benachteiligt. Zu Deutsch, sie waren nur benachteiligt. Und jetzt hatten sie noch das Pech, dass irgendjemand ihr irgendwas vorenthielt. Wenn sie zum Richter gingen, hieß es, es ging um keine Strafsache, sondern es war ein Zivilprozess. Es ging also um die Frage, Erbe, was man ihr nicht gab, Schulden, die man ihr nicht zurückgab, ein Pfand, das sie nicht zurückbekam. Jesus lässt das offen, aber die Hörer wissen das. Es geht hier um Geld. Und darum, dass irgendjemand ihr das nicht gibt, was sie braucht zum Leben. Sie kriegt nicht, was sie zum Leben braucht. Sie hat einen Widersacher. Einen, der sich hart stellt. Einen, der nicht mitmacht, wie sie denkt. Und der ihr das Nötigste vorenthält. Und sie hat nicht die Möglichkeit, dem Richter Geld in die Kasse zu tun, damit er Recht sprechen kann. Zu Deutsch, diese Frau steht immer irgendwo hinten in der Schlange. Und trotzdem wird sie nicht müde. Jeden Tag neu steht sie hinten in der Schlange und sie steht auch nicht lautlos in der Schlange, sondern sie ruft, sie fordert. Sie fordert, dass jetzt endlich ihre Sache entschieden wird. Meine Sache muss jetzt mal drankommen, Herr Richter. Oh, schon wieder die. Ja. Am ersten Tag schiebt man das ja auch zur Seite, am zweiten Tag auch. Diese Frau lässt nicht nach. Die kommt immer wieder und wieder und wieder und wieder. Ja. Und irgendwann kam der Richter nicht mehr. Er hält es nicht mehr aus. Dass die aber auch einfach nicht locker lassen kann. Wer weiß, vielleicht begegnet mir die irgendwann auf der Straße und haut mir noch eine runter oder sowas. Aber er hat nicht wirklich Angst vor ihr, sondern es ist ihm einfach unbequem, unangenehm. Und so spricht er irgendwann recht. Lässt ihren Fall vorkommen, obwohl sie nicht gezahlt hat. Nimmt sie dran, obwohl sie nicht die Erste in der Schlange ist. Geht diese Sache an, obwohl sie ihm unangenehm ist. Vielleicht ist ja der Widersacher sogar ein Bekannter von ihm. Wer weiß. Tja. Will ich doch dieser Witwe, weil sie mir so viel Mühe macht, Recht schaffen. sollte Gott nicht auch Recht schaffen? Sagt Jesus. Wenn du von Gott auch immer, was für ein Bild wir auch immer von Gott haben, Jesus ermutigt uns und sagt, nehmt euch an dieser Frau ein Beispiel. Wenn ihr von Gott etwas fordert, was euch zu Recht zusteht, was ihr braucht. Achtung, damit ist nicht der persönliche Swimmingpool gemeint und der Porsche, den ich schon mal fahren wollte. Dann bleibt dran. Nehmt euch, sagt Jesus, an dieser Frau ein Beispiel. Und wer so eine Witwe nicht kennt, der nehme, deswegen habe ich das quälende Kind genommen, so ein Kind, das man hat, das einfach zum Beispiel nach Hause will und Papa redet und redet und redet. Und was macht das Kind? Es zieht, es stört, es meckert. Und es hat ja recht, dass es jetzt endlich mal nach Hause will. Irgendwann geben wir Eltern in der Regel nach. Nach 15 Mal, pssst, und jetzt langt's und jetzt reicht's aber und überhaupt. Meistens werden wir schwach. Manchmal sind wir natürlich auch gute Erzieher und bleiben hart, wobei ich nicht immer weiß, ob das richtig ist. Mal ja, mal nein. Aber bleiben Sie einer. Sie dürfen Gott mit dem, was Ihnen das Herz schwer macht, nicht nur in den Ohren bleiben, sondern Jesus selber sagt, nehmt euch im Grunde ein Beispiel an dieser Frau. Ihr dürft zu eurem Vater im Himmel kommen. Ihr dürft dranbleiben. Eine alte Frau in meiner Gemeinde, wo ich groß geworden bin, da bin ich immer einmal die Woche zum Essen, durfte ich danach, wenn ich Mittagsschule hatte, kommen, war eine fromme Frau, die auch dort in die Gemeinschaftsstunde ging und die schon viele Jahre verwitwet war. Und die hat mir eine Geschichte erzählt von sich selber, an die ich denken musste, als ich das gelesen habe, vielleicht wegen dem Witwe, obwohl das eine völlig andere Situation war. Sie hat 25 Jahre lang ihre Tante gepflegt. Und diese Tante war, sagt sie, unerträglich. Kennen Sie solche Menschen? Unerträglich. Sie hat an allem was zu meckern gehabt, an allem was auszusetzen. Sie war nie zufrieden. Immer furchtbar, diese Tante. Und sie sagte, ich habe immer gebetet, dass diese Tante irgendwann zumindest in ihrem Herzen glauben und nochmal froh werden kann. Ein Jahr, zwei Jahre, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun, bis 22. Nichts ist passiert. Die blieb unerträglich. Und dann sagt sie, und dann ist diese Tante ins Sterben gekommen. Es ging dann zu Ende. Und auf dem Sterbebett sagt sie eines Tages zu mir, Entschuldigung, Hilde, für alles, was ich dir angetan habe. Kannst du mit mir beten, dass ich selig sterben kann? Na, sagt sie, dann habe ich das gemacht. Und blumisch, mit einem Mal waren die 22 unerträglichen Jahre verwandelt in einen schönen Moment. Bleib dran, Gott. Lässt sich manchmal viel Zeit. Das steht für mich auch dahinter. Der zweite. Wir wollen ja nicht nur die Witwe anschauen, wir wollen ja auch vom Richter lernen. Wenn Jesus uns schon so einen Richter vorstellt, ein ungerechter Richter, der weder Gott noch Menschen fürchtet, also einer, der zu Deutsch macht, was er will. Ja, was er will. Einer mit einem starken Ego, würde man sagen. Ich kümmere mich nicht um, was die anderen sagen. Ich kümmere mich nicht um das Recht. Ich mache das so, wie ich denke, wie es recht ist. Ich bin selber das Recht, steht dahinter. Komischer Vergleich für Gott. So ist Gott doch nicht. So beschreibt die Bibel Gott doch nicht, oder? Naja, sie beschreibt ihn schon als jemanden, der die Menschen nicht fürchtet, das stimmt. Und sie beschreibt ihn schon als jemanden, der seine eigenen Maßstäbe hat, die höher sind als unsere. Aber sie beschreibt ihn nicht als ungerechten Richter. Das nicht. Ich glaube auch nicht, dass Jesus dieses Bild nimmt, um uns zu sagen, Gott ist ein ungerechter Richter. Auch wenn wir, wenn wir ganz ehrlich sind, manchmal so im Hinterkopf so denken, machst du das wirklich richtig, Herr? Wie das hier geht mit diesem Krankenfall? Wie das hier geht mit dieser Problematik? Wie das hier geht mit, warum musste diese Mutter sterben? Warum ist es da so schwierig? Warum hören die Schmerzen? Also so manchmal, oder? kann man doch zweifeln oder tust es nie. So manchmal im Hinterkopf, dass das so kommt, Herr, machst du das wirklich alles richtig? Und wir meistens wissen wir ja die Dinge besser, wie es gingen müsste. Von dem her könnte das Bild des ungerechten Richters schon manchmal im Kopf fehlend stehen. Für den es da steht, sage ich, dann machen Sie es erst recht wie die Witwe und bleiben Sie dran. Aber eigentlich ist es nicht das Bild, das uns die Bibel von Gott gibt. Sie gibt uns das Bild eines Vaters, dass ein Vater, der Sie, der dich lieb hat, dass ein Gott, der nach Gerechtigkeit fragt, dass ein Gott, dem die Armen, die Schwachen wichtig sind, die sind ihm ganz wichtig. So oft, wie das in der Bibel steht. So dass ich es eher so verstehe, dass Jesus sagt, guck mal, wenn schon bei so einem ungerechten Richter eine immer dranbleibende Frau es hinbekommt, das Recht zu bekommen, glaubt ihr dann wirklich, dass bei einem Vater, der euch liebt, bei einem Gott, der nach Gerechtigkeit fragt, bei einem Gott, dem das wichtig ist, dass ihr da weniger Gehör finden würdet, als diese Frau bei einem ungerechten Richter? Glauben Sie das wirklich? Dass ihr Gebet von Gott nicht ernst genommen wird? Glauben Sie es? Jesus sagt, nein. Sollte Gott nicht rechtschaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Wenn der Richter schon so das tut, Gott doch viel mehr. Und damit haben wir zum zweiten Mal das Gleiche. Bleiben dran. Geben Sie nicht so schnell auf beim Beten, wenn Dinge, von denen Sie sich gewiss sind, dass sie recht sind vor Gott, nicht werden. Dritter Punkt.
Ja.
Setz dich hin. Schön, dass du noch gekommen bist.
Ja.
So, können wir weitermachen. Ne? Lernen wir von der Witwe, lernen wir vom Richter, am Schluss lernen wir von Jesus. Denn die letzten Sätze, da steigt er ja aus dem Gleichnis wieder aus. Sollte Gott nicht Recht schaffen seinen Auserwählten, die zu ihm Tag und Nacht rufen? Und sollte es bei ihnen lange hinziehen? Ich sage euch, er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Man könnte es auch übersetzen, unvermutet, wenn sie gar nicht damit rechnen. Er wird ihnen Recht schaffen. Damit ist gedacht natürlich an die Kirche in der Verfolgung und all dem Elend, was gelitten wird. Da wird gedacht an all das Unrecht, was geschieht. Aber da wird auch gedacht daran, dass Menschen einfach immer wieder leiden müssen und Dinge passieren, die nicht gut sind. Er wird ihnen Recht schaffen in Kürze. Er wird ihnen dazu helfen, dass das sich durchsetzen wird, was von Gott her richtig und wichtig ist. In Kürze oder unvermutet. Das Dumme ist, dass bei Gott kurz, bei mir öfters mal lang ist. Ja, also dieses verschiedene Zeitmaß, in dem er und ich messen. Ich messe in Minuten, Sekunden und Stunden und auch in Tagen. Und von mir aus auch noch in Jahren. Aber bei Jahren habe ich schon nicht mehr das Gefühl, ich befinde mich in Kürze. Sondern da ist es schon lang. Für einen, für den 1000 Jahre ein Tag und eine Nachtwache sind, so sagt die Bibel, ist das natürlich ein anderer Maßstab, als ich ihn habe. Aber ich glaube nicht, dass Jesus meint, dass Gott uns sozusagen lange und ewig hinhält. Sondern er möchte uns mit dieser Geschichte sagen, bleib dran, denn du wirst unvermutet erleben, dass doch noch Gott die Dinge so wendet, wie es richtig ist. Und das muss ich, denke ich, noch anhängen. Wenn es ums Beten geht, dann ist es immer das Beten des Kindes zum Vater. Und da kommt ein Problem mit rein. Für mich das klassische Beispiel sind einfach meine eigenen Kinder, ich meine, an denen erlebe ich es halt. Ich kann mich erinnern, als meine großen Söhne noch sehr klein waren und mich einer von ihnen um ein langes Küchenmesser bat. Er war, glaube ich, 4 Jahre alt und wollte dieses lange Küchenmesser haben. Um jeden Preis. Der blieb dran, kann ich Ihnen sagen. Wie die Witwe. Der kam immer wieder damit, der trommelte manchmal auf dem Boden, wenn ich Nein sagte, der konnte Wutanfälle kriegen und Türen knallen. Und trotzdem habe ich als liebender Vater meinem vierjährigen Sohn dieses Messer nicht überlassen. Warum? Es war einfach unverantwortlich. Manchmal könnte es sein, dass was wir bitten, ein Nein bekommt, weil es Gott einfach unverantwortlich findet und weil er weiter sieht als wir. Aber manchmal zählt das vielleicht auch nur hin, um uns herauszufordern und zu locken, im Sinne von bleib dran. Vielleicht ein bisschen dem Versteckspielen zu vergleichen. Kennen Sie das? Ich weiß nicht, wenn Sie das letzte Mal Verstecke gespielt haben. Als Erwachsener spielen wir das nicht mehr so oft. Ja? Aber die Kinder spielen das sehr gerne. Und dann muss man suchen. Ja? Wir spielen das immer bei meiner Mutter. Wenn ich bei meinen Kindern bin, dann spiele ich immer mit den kleinen Verstecke. Ja? Die haben es ja viel leichter, sich zu verstecken. Ja? Also für mich in so einer Wohnung sich zu verstecken, ist echt schwierig. Stellen Sie sich bei mich in einem Schrank vor und unter Bett. Ja? Also das ist so die Wirklichkeit. Und manchmal ist das, habe ich das Gefühl, dass es mit Gott beim Beten, ich gehe jetzt ein bisschen über den Text hinaus, so ein bisschen ähnlich. Wie jemand, der sich versteckt. Ich verstecke mich gut, aber ich will gefunden werden. Ich verstecke mich gut, damit das Suchen ein bisschen dauert. Und es kann manchmal sehr anstrengend sein für die Kinder, mich zu finden. Und manchmal ist es auch ganz leicht, weil ich einfach kein gescheites Versteck gefunden habe. Ja? Aber manchmal, ja, haben wir mal echt, also das verrate ich Ihnen jetzt nicht, aber richtig super versteckt. Die haben 15 Minuten in einer Vier-Zimmer-Wohnung nach mir gesucht. Ja? 15 Minuten, das müssen Sie jetzt mal hinkriegen. Ja? Und ich stand nur in meiner Ecke. Die sind immer an mir vorbeigelaufen. Ja. Gott macht es manchmal mit unserem Beten auch so. Er versteckt sich, aber nicht, um sich nicht finden zu lassen, sondern bleib dran. Ein bisschen über den Text hinaus. Aber unvermutet kommt dann das Finden. Und das ist dann immer ein echtes Staunen. Das möchte ich Ihnen auch noch sagen. Und der Schluss des Textes? Jesus, nachdem er uns jetzt mit dem Beten die ganze Zeit hier beschäftigt hat, und nachdem er uns mit Gott beschäftigt hat, wie der ist, hält uns plötzlich sozusagen einen Spiegel vor und sagt dann am Schluss, doch wenn der Menschensohn kommen wird, wenn er kommen wird, wiederkommen wird, meinst du, er wird Glauben finden? Eben noch war die Frage, ob Gott gerecht ist, ob er gut ist, ob er unser Beten hört. Jetzt heißt plötzlich die Frage, wird er bei euch überhaupt Vertrauen finden? Findet er da eigentlich Menschen, die es wagen, ihm zu vertrauen, dass er Dinge verändert, ihm zu vertrauen? Also, bevor wir uns zu viel Gedanken darüber machen, wie Gott Gebete erhört, warum Gott Gebete erhört, wann Gott Gebete erhört, und wir doch bei aller Liebe, auch ich, immer nur ein wenig spekulieren und ein bisschen biblische Hilfe haben, sagt er, vergesst nicht, wenn ihr immer nach Gott fragt, guckt auch mal in euer Herz. Ist da eigentlich Vertrauen noch da? Seht ihr noch einen Vater, der euch liebt? Einen Gott, der euch in Jesus Christus, seinem Sohn, alles schenkt? Habt ihr noch Vertrauen? Mit dieser Frage schließe ich und sage gleichzeitig, sollte es bei Ihnen gerade mangeln an Vertrauen, dann machen Sie das Beste, was man dann tun kann. Sagen Sie es ihm, Vater im Himmel, mir mangelt's gerade an Vertrauen. Herr Jesus, komm doch bitte und schenk mir Neues.